Liebe Schwestern und Brüder in unseren Neuland-Pfarrzellen, diesen Impuls Nummer 16 widme ich jetzt dem nächsten Kapitel aus dem Buch Genesis, das wir ausgewählt haben, dem Kapitel 15, in dem uns der Bund Gottes mit Abraham beschrieben wird. Als Papst Johannes Paul II. Die verschiedenen Wallfahrten im heiligen Jahr 2000 vorbereitete, war es ihm ein dringendes Anliegen, auch an die Stätten Abrahams zu kommen. Es war ihm aber äußerlich nur schwer möglich, zumindest nicht an den Geburtsort zu gehen, nach Ur in Chaldea im heutigen Irak. Und so beschloss er, anstelle einer solchen Wallfahrt am 23. Februar in Rom eine eigene Feier zum Gedenken an Abraham, den Vater aller Gläubigen, anzusetzen. Und dabei sich geistig an die Orte zu begeben und in diese Abrahamsgeschichte sich eben hineinzuversetzen. Er hat in der Ansprache bei dieser Feier dann auch sich zunächst auf diese Stelle bezogen, die uns heute beschäftigt, und eben das Wort Gottes an Abraham zitiert: Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zu eigen zu geben. An diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgenden Bund: Deine Nachkommen gebe ich dieses Land. Und weiter hinten zitiert er dann vor allem das Prinzip des Glaubens, das sowohl Paulus wie auch der Autor des Hebräerbriefs hervorgehoben hat, dass eben Abraham durch seinen Gehorsam zum Vater der Glaubenden, zum Vater des Glaubens schlechthin geworden ist. Papst Johannes Paul II. Hat natürlich auch besonders fasziniert, dass die Person Abrahams die großen monotheistischen Religionen vereint. Er ist der Stammvater des Volkes Israel. Er ist für uns Christen Vater des Glaubens und selbst für die Muslime als Ibrahim noch einer der Propheten und zentralen Gestalten auch des muslimischen Glaubens. Wie kommt nun Abraham zu diesem Ehrentitel? Das wird in Kapitel 15 im Buch Genesis deutlich. Gott gibt ihm erneut dieselbe Verheißung, die schon vorher gekommen ist, diesmal aber noch einmal intensiver, vor allem in Bezug auf die Nachkommenschaft. Er führt ihn in den Sternenhimmel hinaus und sagt ihm: Zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. All das ist aber höchst unwahrscheinlich, denn Abraham ist schon alt und hat eben keine Kinder. Und so fordert Gott den Glauben Abrahams an diese Verheißung heraus. Und diese Herausforderung nimmt Abraham an, er besteht sie geradezu, und dann fasst die Heilige Schrift hier diesen Glauben im Vers 6 in die große Aussage: Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Worin besteht nun dieser Glaubensakt des Abraham? Interessant ist, dass hier in dieser Zusammenfassung des Glaubensaktes plötzlich das Wort Gerechtigkeit auftaucht. Hebräisch Tzedakah. dass vielleicht in diesem deutschen Wort Gerechtigkeit nur sehr schwach und unvollkommen wiedergegeben ist. Zumindest führt uns diese deutsche Bezeichnung immer gleich ein bisschen in die Irre, weil wir meinen, das hat mit Recht bekommen zu tun. Überhaupt denken wir natürlich bei Gerechtigkeit an einen gewissen gerechten Ausgleich verschiedener Interessen und so weiter. Und gerade gegenüber Gott ist das ja eigentlich gar nicht möglich. Wie kann Abraham Gott gerecht geworden sein? Er wird ihm dadurch gerecht, weil er in diesem Glaubensakt auf die Treue Gottes vertraut, was gleichbedeutend ist mit der Liebe Gottes. Der Kern des Glaubens bei Abraham ist, dass Gott darauf vertraut, dass Abraham darauf vertraut, dass Gottes Worte wahr sind und dass er eben nicht wie Adam und Eva auf den Worten Gottes misstraut. Der Mensch hat eine Urversuchung, den Verheißungen Gottes zu misstrauen, weil er eben die Dimension, die in der Gott plant und denkt und seine Verheißungen uns Menschen formuliert, in diese Dimension kann der Mensch nur schwer eindringen. Und hier ist dieser Glaube gefordert, der gerade bei Abraham, wie wir es auch schon letzte Woche gesehen haben, bei Genesis 12, der eben wieder des menschlichen Denkens darauf vertraut, dass Gottes Worte sich erfüllen, auch wenn vieles dagegen spricht. Und ich meine, genau darum geht es, wenn nun Paulus auch Abraham uns als den Vater des Glaubens hinstellt, wenn dieser Glaube des Abraham in der Bibel auch an verschiedenen anderen Stellen uns zum Vorbild gezeigt wird. Und das ist letztlich dann die Grundlage des Bundes, von dem wir heute in dieser Bibelstelle Genesis 15 ebenfalls hören. Wir hören, dass Gott mit diesem glaubenden Abraham den Bund schließt. Und der Bundesschluss wird plastisch in dieser Stelle ausgemalt durch einen alten, altorientalischen Ritus, wie man häufig Bünde geschlossen hat auf menschlicher Ebene. Gott verpflichtet Abraham, Tiere zu schlachten und zu teilen in zwei, nebeneinander gegenüber sie aneinander zu reihen, sodass man dazwischen durchschreiten konnte. Im alten Orient waren diese Vorgänge, diese Rituale gedacht, dem Bundesschließenden, den Partnern, die Konsequenzen vor Augen zu führen, wenn sie den Bund brechen würden, nämlich, dass es Tod zur Folge hat, die Tiere mussten sterben und derjenige, der den Bund schließt, muss sich klar sein, wenn ich den Bund breche, mache ich mich des Todes schuldig. Aber das Interessante ist jetzt an dieser Geschichte, dass zwar die altorientalische Symbolik hergenommen wird, aber es nicht zu einem richtigen Bund überhaupt kommt im menschlichen Sinne, denn dieser Bund ist extrem einseitig. Nur Gott macht Verheißungen und Versprechungen an Abraham. Er hat in dieser Stelle wenigstens keine Forderungen an ihn. Er ist von seiner Seite von der Treue und im Gehorsam Abrahams überzeugt und bietet ihm quasi diese Verheißungen unverdient und bedingungslos an. Gott schenkt seine Sachen frei, wenn er weiß, dass er es mit einem Menschen zu tun hat, der seiner Liebe vertraut. Und genau das, meine ich, ist für uns alle ein entscheidender, eine entscheidende Voraussetzung für unseren Glauben. Gott kann uns immer nur dann seine Verheißungen erfüllen, wenn wir vorher in einem Akt des Glaubens seine Liebe annehmen. Darauf vertrauen, dass er alles für uns bereitlegt aus Liebe und nur will, dass wir in diesen Liebesakt Gottes einwilligen, dass er an uns seinen Plan fortsetzen kann. Wir spüren auch, wie Gott in diesen Kapiteln im Buch Genesis Schritt für Schritt immer wieder dem Abraham Gelegenheit gibt, weiterzugehen in diesem Glauben. Und so kann auch Gott weitergehen in den Verheißungen, die er ihm dann schrittweise verwirklicht. Interessanterweise gibt Gott die Dinge, die er verheißt, dann aber immer noch nicht sofort. Er erklärt ihm sogar, dass es zu Verzögerungen kommen wird und zu Leiden. Er verheißt ihm in dieser Stelle wiederum sogar, dass sein Volk, seine Nachkommen einmal in die Sklaverei geraten werden, dass sie Unterdrückung erleiden werden. Aber nach alledem wird die Erfüllung der Verheißungen, die endgültige Erfüllung der Verheißungen erfolgen. Damit kommen wir auch ganz nahe in das Neue Testament hinein. Auch das, was Jesus uns verheißen hat, das Reich Gottes, was ja auch letztlich nichts anderes ist wie diese Landverheißung an Abraham, auch diese Verheißung ist an Leiden und Kämpfen gebunden. Letztlich muss Jesus seine Jünger über das Kreuz aufklären und, wie es bei den Emmaus-Jüngern dann tut, ihnen erklären, dass der Messias gerade durch diese Leiden in seine Herrlichkeit eintreten wird. Ich möchte euch einladen, das Wort des Lebens für die nächsten Tage wieder einen Satz dann aus dieser Bibelstelle herauszunehmen, nämlich ganz simpel diese vier Worte: Abraham glaubte dem Herrn. Denn das ist auch unsere Herausforderung, dass wir in diesen nackten Glauben eintreten, der noch nicht sieht. Denken wir auch an Thomas, dem Jesus erklärt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben, aber gerade in diesem Glaubensakt eben bereits sich schrittweise diese Verheißungen dann zu erfüllen beginnen. So bitten wir wieder um den Segen. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.